So, ihr Lieben, wir wollen weitermachen. Darf ich uns bitten, dass wir die Plätze wieder einnehmen? Dann machen wir ab Kapitel 2, Vers 9 weiter. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr bringt euren Nachbarn, ich weiß, hier wohnt man auch in der Gemeinde, dicht beieinander, aber sagen wir mal, das ist jetzt kein Nachbar aus der Gemeinde, um das mal klarzustellen. Angenommen, ihr bringt eurem Nachbar eine wunderbare Schwarzwälder Kirschtorte zum Geburtstag, überreicht sie ihn und er nimmt die Torte und klatscht sie euch ins Gesicht. Unvorstellbar, oder? Oder der Nachbar möchte mit seiner Familie in Urlaub fahren, sein Auto ist kurzfristig kaputt gegangen. Und ohne dass er euch fragt, bietet ihr ihm an, euer Auto für 2 Wochen auszuleihen. Ihr macht das Auto vorher schön sauber, von innen, von außen. Ihr füllt sämtliche Flüssigkeiten nach und verleiht ein vollgetanktes Auto. Nach 2 Wochen bekommt ihr das Auto wieder, ohne einen Dank. Ihr schaut euch das Auto an und es ist völlig verschmutzt. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Ja, Cola wurde auf den Sitzen umgekippt, vorne am Armaturenbrett hängt noch ein Stück Pizza. Der Tank ist völlig leer. Wie reagiert man da? Da meinte man es gut und die gute Geste wird mit Füßen getreten. Oder ihr spart lange für das Geschenk eures besten Freundes oder der besten Freundin ein iPad. Ihr kauft es, ihr schenkt es zum Geburtstag. Der Freund sagt, ja, einen Moment, ihr geht in den Keller, er kommt mit einem Vorschlaghammer wieder und zertrümmert das teure Gerät. Ihr steht da und sagt, was ist das denn? Wisst ihr, ich glaube, manchmal fühlt sich Gott so. Das Thema dieses Vortrags lautet, Gottes Gnade mit Füßen getreten. Gottes Gnade mit Füßen getreten. Der Text kommt aus Amos 2, Vers 9 bis Kapitel 3, Vers 2. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Amos beginnt das Buch, indem er erstmal über die Sünden der anderen spricht. Die Zuhörer werden aufmerksam, es kommen immer mehr dazu, weil wenn man über die Sünde der Feinde spricht, ist das interessant. Am Ende sagt Amos, ihr seid nicht besser. Und diesen Punkt führt Amos jetzt stärker aus. Wir lesen die Verse 9 bis erstmal, ja, wir lesen direkt den ganzen Text bis Kapitel 3, Vers 2. Dabei habe ich doch euretwegen die Amoriter vernichtet. Sie waren so groß wie Zedern und so stark wie Eichen, aber ich habe sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet und habe euch aus Ägypten befreit und euch 40 Jahre lang durch die Wüste geführt, bis ihr das Land der Amoriter in Besitz nehmen konntet. Als meine Zeugen habe ich aus eurer Mitte Propheten berufen und Männer, die sich mir geweiht haben. So ist es doch, ihr Leute von Israel, sagt der Herr. Aber meinen Geweihten habt ihr Wein zu trinken gegeben und den Propheten habt ihr verboten, in meinem Namen zu sprechen. Ich werde euch bestrafen, dass ihr ächzt und stöhnt wie ein überladener Erntewagen. Auch der Schnellste kann da nicht mehr entkommen. Dem Stärksten nützt seine Kraft und den Mutigsten sein Mut nichts. Die Bogenschützen werden überrannt, bevor sie einen Pfeil abschießen können. Auch die Besatzung der Streitwagen kann sich nicht mehr retten. Selbst der Tapferste der Tapferen wird an jenem Tag alles wegwerfen, um sein Leben und um sein Leben laufen. Das sage ich, der Herr. Hört her, ihr Leute von Israel, ihr seid das Volk, das der Herr aus Ägypten herausgeführt hat. Er lässt euch sagen, von allen Völkern der Erde habe ich euch allein ausgewählt, deswegen wiegt eure Schuld so schwer und ich muss euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Der erste Punkt lautet Gottes missachtete Gnade. In diesem Punkt sehen wir eine Aneinanderreihung von Gnaden erweisen. Gott zählt, er listet förmlich auf und sagt, schaut mal, das habe ich für euch getan, das habe ich für euch getan, das habe ich für euch getan und das habe ich auch für euch getan. Aber euer Leben entspricht nicht gerade dem eines dankbaren Lebens. Der Text beginnt mit den Worten, dabei habe ich doch. Wisst ihr noch, in Vers 6 bis 8, da werden die Sünden Israels beschrieben. Sie halten sich Sklaven, sie leben in sexueller Unmoral und da sagt Gott, aber dabei habe ich doch. Schaut mal, was ihr tut. Aber ich habe doch das alles für euch getan. Wir sehen hier im Text die Markierungen. Gott sagt, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, aber ihr. Das ist der Kontrast, den der Text uns hier aufzeigen will. Es beginnt mit dem herausragenden Sieg, den Gott hier nennt. Vers 9 nochmal. Dabei habe ich doch euretwegen die Amoriter vernichtet. Sie waren so groß wie Zedern und so stark wie Eichen, aber ich habe sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Es geht hier, wie nicht schwer zu erkennen, um die Eroberung des Landes Kanaan. Die Bezeichnung Amoriter ist sowas wie ein Sammelbegriff. Ja, wie Europäer, da fallen da sämtliche Nationen drunter. Amoriter ist so der Sammelbegriff für den Kananäer, für die Einwohner Kanaans. Das Problem war, die Amoriter waren groß und stark. Das waren Riesen. Das waren alle, ich würde sagen, die Männer hatten alle ein V-Kreuz. Das waren Schränke, das waren geübte Krieger. Die Größe der Amoriter wird übrigens auch in 5. Mose beschrieben. 5. Mose 1, Vers 27 und 28. Und ihr murrtet in euren Zelten und sagtet, weil der Herr uns hasst, hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Wohin ziehen wir? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, ein Volk, also die Amoriter werden hier beschrieben, ein Volk größer und höher gewachsen als wir, Städte groß bis an den Himmel befestigt und sogar Enakita-Söhne, also besondere Riesen, haben wir dort gesehen. Wenn wir in der Kinderstunde gut aufgepasst haben, dann kennen wir die Geschichte von den 12 Botschaftern. Josua und Kaleb waren Männer des Glaubens. Und Männer des Glaubens übersehen nicht die Problematik. Sie sagen auch, ja, das stimmt, die Männer sind groß, aber mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Die anderen 10 haben nur gesehen, oh Mann, die Männer sind groß, wir packen es nicht. Sie haben ihre Rechnung ohne Gott gemacht. Das heißt aber auch, menschlich gesehen war das unmöglich, das Land Kanaan auf militärische Art und Weise für das Volk Israel einzunehmen. Es war nicht drin, aber Gott hat es auf eine übernatürliche Art und Weise geschenkt. Und es war ein vollständiger Sieg. Hier wird bei Amos in Vers 9 das Bild von einer Zeder, von einer Eiche gebraucht. Und in diesem Bild gesprochen hat Gott sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Hier wird mit anderen Worten gesagt, das war kein 2-1 Sieg, das war ein 7-0. Ihr habt sie vollständig ausgerottet. Ein ganzer Sieg, kein knapper Sieg. Gott hat es geschenkt. Israel konnte sich nichts auf diesen Sieg einbilden, oder? Sie hatten Angst. Aber Gott war mit ihnen. Und sie mussten eigentlich erkennen, das hat nur Gott getan, in seiner Gnade und Liebe zu uns. Nehmen wir doch mal das Beispiel Jericho. Ich meine, ist Jericho natürlich gefallen? Rein militärisch gesprochen, fallen die Mauern, wenn man 7-mal drumherum geht und kräftig in die Posaune stößt? Und am 7. Tag nochmal 7-mal. Da fallen keine Mauern. Das heißt ganz klar, hier hat Gott übernatürlich gehandelt. Gott hat sich seinem Volk gnädig zugewandt. Gott sagt, ihr hattet eigentlich Angst. Ihr habt kalte Füße bekommen. Aber ich war es, der euch den Sieg geschenkt hat. Ich habe das für euch getan. Nicht eure militärische Stärke, ich war es. Aber schaut mal, dieses wunderbare Geschenk wird völlig missachtet. Als wenn Gott ihnen dieses Geschenk nie gegeben hat. Wir kommen zum zweiten Gnadenerweis. Die sensationelle Befreiung. Nur den ersten Teil von Vers 10. Ich habe euch aus Ägypten befreit. Die Aussage ist kurz und knapp. Aber dahinter steckt der ultimative, der größte Gnadenerweis Gottes an seinem Volk Israel. Eine größere Gnade konnte er ihnen nicht zuteil werden lassen. Gott sagt, ihr wart 430 Jahre lang in der Gefangenschaft. Ihr wart Sklaven, ihr musstet arbeiten, ihr wart unfrei, ihr wurdet unterdrückt, ihr wart unselbstständig, untertan. Ihr wurdet gequält, geschlagen, gepeinigt, geplagt, gewaltsam niedergedrückt. In eurem Leben war alles dunkel, ihr hattet keine Lebensperspektive, ihr hattet als Nation keine Identität, ihr hattet keine Chance, errettet zu werden, überhaupt keine Chance. Aber ich habe euren Zustand gesehen, ich habe euer Schreien gehört, euer Weinen, hat mich getroffen und ich habe euch befreit aus der damaligen Weltmacht. Das war Amerika und Russland zusammen, die militärische Weltmacht. Und Gott befreit sie aus der Hand der Ägypter. Und Gott sagt, alles, was ihr jetzt seid, verdankt ihr mir. Ihr Lieben, was wäre die logische Konsequenz? Ein ungeteiltes Herz. Gehorsam. Wenn Gott so gnädig ist und uns die Freiheit geschenkt hat, dann wollen wir nur für ihn leben. Leider ist das Gegenteil der Fall. Das, was Gott in ihrem Leben getan hat, ist ihnen schnurzpiep egal. Der dritte Gnadenerweis, die außergewöhnliche Fürsorge. Gott sagt, ich habe euch auch 40 Jahre lang durch die Wüste geführt. Wisst ihr, Gott hat das Volk nicht aus Ägypten befreit und dann gesagt, so, jetzt ziehe ich mich zurück. Jetzt müsst ihr gucken, wie ihr in der Wüste klarkommt. Nein, Gott war dabei in ihrem Leben. Gott hat sie geführt. Er hat sie sehr aktiv geführt. Nachts mit einer Feuersäule. Am Tag durch eine Wolkensäule. Gott war da in ihrem Leben. Ich meine, manchmal wünschen wir uns, dass Gott uns jetzt so führen würde, oder? Vor Entscheidungen. So klar mit einer Feuersäule, wo es lang gehen soll. Das hat Gott getan. In 5. Mose, Kapitel 8, die Verse 15 bis 17, wird die Fürsorge weiter beschrieben. Er hat euch durch die große und gefährliche Wüste geführt, wo giftige Schlangen und Skorpione hausen, wo alles ausgedörrt ist und es nirgends einen Tropfen Wasser gibt. Aber dann ließ er aus dem härtesten Felsen Wasser für euch hervorquellen und er gab euch mitten in der Wüste Manna zu essen, von dem eure Vorfahren noch nichts wussten. Durch Gefahr und Mangel wollte er euch vor Augen führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Er wollte euch auf die Probe stellen, um euch am Ende mit Wohltaten zu überhäufen. Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Händearbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Gottes Fürsorge für das Volk war außergewöhnlich. Und Gott sagt, vergiss das nicht. Aber hier sehen wir bei Amos einige hundert Jahre später, sie haben alles vergessen. Das, was Gott für sie getan hat, ist ihnen eigentlich Jacke wie Hose. Wir kommen zum vierten Gnadenerweis, das ausgezeichnete Land. Vers 10, der Schlusssatz, bis ihr das Land der Amoriter in Besitz nehmen konntet. Lange zuvor, bevor Israel in Ägypten war, hat Gott Abraham ein Versprechen gegeben. Und wisst ihr was, wir haben einen Gott, der sich an Versprechen hält. Was für ein guter Gott, oder? Gott ist treu zu seinen Zusagen. Gott hat Abraham gesagt, ich werde dir dieses Land geben. Und Gott hält sich an sein Wort. Er führt sie in das wunderbare Land. Ein kleiner Einblick auch hier aus dem 5. Buch Mose. Wie sieht dieses Land aus? Der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen. In der Ebene wie im Bergland gibt es dort Quellen und Bäche, die unerschöpflich aus der Tiefe hervorsprudeln. Es gibt Weizen und Gerste, Trauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven, Honig. Ja, wir merken an der Aufzählung, Mose ist selbst begeistert, als er diese Worte schreibt. Ihr werdet euer Essen nicht sorgsam einteilen müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Das Land hat sogar eisenhaltiges Gestein und in seinen Bergen könnt ihr Kupfer schürfen. Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, euren Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Es ist erstaunlich, wie schön das Land Kanaan war. Wir haben als Familie ein Jahr lang in Texas gewohnt. Texas sieht so ähnlich aus wie Kasachstan. Ich will nichts gegen Kasachstan sagen. Ich war noch nie in Kasachstan, aber ich habe es mir sagen lassen, Texas ist wie Kasachstan. Es ist Steppe. Es ist überhaupt nicht schön. Es ist einfach, es ist vielleicht gut für, in Texas zumindest, gut für die Rinderzucht. Da leben ja die ganzen Cowboys, aber es ist nicht schön. Wenn du da einige Monate gelebt hast, mein Schwiegervater kam zu Besuch und wir sind gemeinsam nach Kalifornien geflogen zu einer Konferenz. Wir waren da und wir sind abends angekommen. Ich habe nichts vom Land gesehen und wir waren da bei einer Familie aus der Gemeinde untergebracht und ich wach auf, es ist bereits hell und ich sehe nur eine Orangenpalme im Garten, einen Orangenbaum und Palmen daneben. Ich habe mich gefühlt wie auf Hawaii, obwohl es nur Kalifornien war. Aber wenn man in Texas gelebt hat und dann nach Kalifornien kommt, denkt man, wow. Die Israeliten waren 40 Jahre lang in der Wüste. 40 Jahre, nichts als Sand Und dann kommen sie in dieses Land voller Obst, voll Fruchtbarkeit und sie vergessen, Gott dafür zu danken, dass er es ihnen gegeben hat. Der fünfte Gnadenerweis sind die ausgewählten Boten. Vers 11 zunächst einmal. Als meine Zeugen habe ich aus eurer Mitte Propheten berufen und Männer, die sich mir geweiht haben. So ist es doch, ihr Leute von Israel, sagt der Herr. Wisst ihr, es ist nicht selbstverständlich, dass Gott redet. Sehen wir es vielleicht als selbstverständlich an, dass Gott redet. Es ist nicht selbstverständlich. In 1. Samuel 3 erfahren wir zum Beispiel, es ist ja noch Richterzeit. In der Richterzeit tat jeder, was ihm in seinen Augen recht war. Und daher heißt es in 1. Samuel 3, das ist die Geschichte, wo Gott Samuel in der Nacht ruft. Ja, und Samuel das nicht direkt versteht und zu Eli geht. Da heißt es ganz am Anfang, das Wort Gottes war selten in diesen Tagen. Wenn Gottes Wort missachtet wird, zieht Gott sein Wort zurück. Saul war ungehorsam, er wollte am Ende Gottes Willen erkennen. Gott sagt, ich rede nicht mehr mit dir, sodass Saul zur Totenbeschwörerin gegangen ist. Gottes Wort ist immer Gnade. Der Mensch verfügt nicht über Gottes Wort. Gott entscheidet sich zu reden. Und wenn das Volk nicht hört, zieht er sein Reden zurück. Gottes Wort ist immer Gnade. Das sehen wir auch, werden wir in Amos 8 ganz besonders sehen. Da kommen wir am Samstag wahrscheinlich dazu oder am Sonntag. Aber so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Gott nicht mehr redet. Wenn man kein Wort mehr von Gott bekommt. Und Gott sagt, schaut mal, das habe ich nicht mit euch gemacht. Ich habe zu euch geredet. Ich habe Männer berufen aus eurer Mitte, die sich mir ganz geweiht haben. Hier sind sogenannte Nazireer gemeint. Simson war so ein Nazireer, Samuel wohl auch. Das sind Männer, die ein Gelübde abgelegt haben. Sie werden kein Alkohol trinken und sie werden sich ganz dem Herrn hingeben. Das sind Nazireer, besondere Propheten, kann man vielleicht sagen. Diese Menschen hat Gott geschickt, er hat Propheten zu ihnen geschickt, vielleicht ist hier an Mose gedacht, an Elia. Aber wie reagiert das Volk darauf? Vers 12. Wie reagieren sie auf Gottes gnädiges Reden? Aber meinem Geweihten, also die Nazireer, die keinen Wein trinken durften, habt ihr Wein zu trinken gegeben. Und den Propheten habt ihr verboten, in meinem Namen zu reden. Die Israeliten haben die Propheten mundtot gemacht. Sie haben ihnen sozusagen einen Maulkorb aufgesetzt. Das sehen wir in Amos 7, wenn wir dazu kommen, was sie mit Amos gemacht haben. Sie verachten Gottes Reden in ihrem Leben. Fassen wir nochmal gerade zusammen. Gottes missachtete Gnade. Gott sagt, ich habe euch Erfolg geschenkt über die Amoriter. Ich habe euch errettet aus Ägypten. Ich habe mich um euch gekümmert in der Wüste. Ich habe euch reich beschenkt mit dem Land. Ich habe dauernd zu euch geredet durch die Propheten. Aber ihr verachtet alles. Das Volk, lasst es mich mal so drastisch ausdrücken, pfeift auf Gottes Gnade. Das hätten sie wahrscheinlich so nie gesagt. Ja, wir missachten Gottes Gnade doch nicht. Sie drücken es nicht mit ihrem Mund aus, aber mit ihrem Leben. Ähnliches läuft bei Matthias ab. Ich habe euch drei Personen mitgebracht, fiktive Personen, die sich aber vielleicht auch hier im Saal wiederfinden. Sagen wir mal, Matthias ist 38 Jahre alt und lebt in Mannheim. In Matthias' Leben hat sich Gottes Gnade schon sehr früh gezeigt. Er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und was gibt es Besseres, als in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen? Auch das ist Gnade, weil man kann es sich ja nicht entscheiden, wo man geboren wird. Das ist Gnade Gottes. Manchmal wird das nicht so als spektakulär angesehen, ne? Vor der Taufe, bei den Zeugnissen. Na ja, gut, aus dem christlichen Elternhaus. Spektakulärer ist, wenn jemand so richtig in der Welt war. Aber nein, Gott ist Gnade, wenn jemand in einem christlichen Elternhaus aufwächst. Wunderbar. Und das heißt ja noch lange nicht, dass sich so jemand bekehrt. Das ist ja kein Automatismus. Aber Matthias hat sich auch bekehrt. Gott hat ihm diese Gnade gegeben. Mit 12 Jahren bekehrt er sich zu Jesus Christus. Er nimmt Jesus als Herrn und Retter an. Aber er erlebt Gottes Gnade auch in der Schule. Trotz seiner Lernschwäche schenkt Gott ihm Erfolg. Er schafft einen guten Realschulabschluss. Er macht das Abitur. Er erfährt Gottes Führung in der Partnerwahl. Gott gibt ihm eine wunderbare Frau, einen guten Studienplatz. Und so alles scheint zu gelingen. Und Matthias weiß, das ist Gottes Gnade und er nimmt alles aus Gottes Gnade an. Aber dann nimmt das Leben von Matthias eine tragische Wende. Nicht von jetzt auf gleich. Das passiert ja nie so von jetzt auf gleich. Es ist Schritt für Schritt eine Entwicklung. Sein Job wird ihm immer wichtiger. Er bekommt sehr viel Anerkennung auf der Arbeit, er genießt den Status. Nicht falsch verstehen, ich bin dafür. Ich denke, wir brauchen Christen in Führungsgremien auf der Arbeit, ganz klar. Aber sein Job wird ihm so wichtig, er ist ja auch noch so begabt und hat so viele Dienste in der Gemeinde, dass er sich irgendwann entscheiden muss. Gehe ich aufs Ganze mit der Karriere oder lehne ich vielleicht diese Beförderung ab, verdiene immer noch gut genug und bin auch in der Gemeinde noch tätig. Diese Entscheidung hat Matthias zu treffen und er entscheidet sich tragischerweise für das Geld. Seine Frau zu Hause erfährt keine geistliche Führung mehr von ihm als Mann. Seine Familie ist nicht für ihn da, in der Gemeinde ist er kaum noch zu sehen. Er hat Gottes Gnade mit Füßen getreten. Die zweite Person ist Melinda. Melinda hat eine ganz andere Geschichte. Sie ist von ihren Eltern gar nicht geplant gewesen als Familiennachwuchs, aber Gott wollte sie. Gott schenkt ihr das Leben. Sie wächst in einer sehr kaputten Situation auf. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Ihre Mutter war 17, als sie sie geboren hat. Melinda hat große Probleme, sich selbst anzunehmen. Sie sucht nach Anerkennung, sie lernt die falschen Leute kennen. Das Ganze mündet in einer Drogensucht und ihr Leben ist irgendwie kaputt. Aber dann greift Gott in ihr Leben ein. Gott konnte nicht zusehen, dass sie sich so kaputt macht. Er stellt Christen ihr in den Weg, Menschen, die den Glauben bekennen. Melinda geht in die Gemeinde, sie bekehrt sich, sie geht in eine Gefährdetenhilfe. Sie kommt zum Glauben und sie erlebt, was Gott aus ihrem Leben macht. Eigentlich müsste das in eine lebenslange Dankbarkeit gegenüber Gottes Gnade münden. Aber da ist der Wunsch nach einem Partner. Sie ist immer noch alleine mit 29 und sie wünscht sich so sehr einen Partner. Das ist ja auch ein legitimer Wunsch. Aber selbst dieser Wunsch kann zum Götzen werden, wenn er über Gott selbst steht. Da ist dieser Nichtchrist auf der Arbeit, der eine Beziehung zu ihr eingehen will und sie steht vor der Entscheidung. Sie weiß, was Gottes Wort dazu sagt, aber sie entscheidet sich für die Beziehung zu jemandem, der nichts mit Gott am Hut haben will. Sie hat Jesus verkauft. Nicht für 30 Silberlinge wie Judas, sondern für eine Liebesbeziehung. Sie tritt Gottes Gnade mit Füßen. Die dritte Person ist Martin. Martin hat einen komplett atheistischen Hintergrund. Eigentlich müsste Martin schon tot sein, denn das Auto, das gegen den Baum prallte, war völlig zermatscht. Die drei Freunde, die im Auto waren, waren auf der Stelle tot, außer Martin. Warum auch immer, es ist ein Wunder für die Polizei. Er wird nach 2 Wochen im Krankenhaus entlassen, ohne bleibende Schäden. Die ganze Sache bringt ihn natürlich dazu nachzudenken, über Gott, über das Leben, warum lebe ich eigentlich noch? Und genau in dieser Situation, wo er sich die Gedanken macht, stellt Gott ihn einen Christen als Arbeitskollegen zur Seite. Und der Christ ist jemand, der seinen Glauben bekennt, der mit Matthias über den Glauben redet. Er nimmt ihn mit zur Gemeinde. Matthias hört viele Predigten von Jesus. Er versteht das Evangelium, aber er entscheidet sich als Atheist ganz bewusst dagegen. Auch er hat Gottes Gnade mit Füßen getreten. Ich möchte heute Abend mal zum Nachdenken anregen, dass wir mal darüber nachdenken, wo hat sich Gottes Gnade in unserem Leben schon gezeigt? Es sind sicherlich sehr, sehr viele Aspekte, die wir hier aufzählen können. Die Frage ist, wie gehst du mit dieser Gnade um in deinem Leben? Gibt es erste Anzeichen dafür in unserem Leben, dass wir Gottes Gnade nicht wertschätzen? Dass wir Gottes Gnade vielleicht sogar angefangen haben, mit Füßen zu treten? Wir gehen zurück zu einem alten Lebensstil, von dem Gott uns errettet hat. Wir lassen nicht Lieblingssünden los, wo wir wissen, Jesus ist genau dafür gestorben, hat uns eigentlich den Sieg schon gegeben, aber wir wandeln nicht in diesem Sieg. Gott beschenkt uns vielleicht reich und unser Herz hängt sich an materiellen Besitz. Gott redet Sonntag für Sonntag zu uns. Jede Predigt hier im Gottesdienst ist Gnade Gottes, jede. Aber du schaltest auf Durchzug. Du trittst Gottes Gnade mit Füßen. Gott schenkt dir vielleicht so viel Gelingen auf der Arbeit, aber du dankst Gott nicht dafür, sondern denkst nur darüber nach, wie kannst du noch mehr Geld für das dickere Auto oder das dickere Haus bekommen. Gott hat dich vielleicht von einer Krankheit geheilt. Hat dir das Leben zurückgegeben. Und jetzt lebst du nicht völlig für ihn. Kann es sein, dass wir auch manchmal Gottes Gnade in unserem Leben völlig ignorieren und mit Füßen treten? Da ist so viel passiert in unserem Leben und wir missachten es. Genau das hat Israel getan und Gott reagiert in den nächsten Versen darauf. Vers 13 zunächst einmal. Ich werde euch bestrafen, dass ihr ächzt und stöhnt wie ein überladener Erntewagen. Gott wird Israel dafür richten. Ich möchte nochmal betonen, Gott ist langsam zum Zorn. Aber schaut mal, was Gott alles getan hat und sie missachten es. Irgendwann kommt der Punkt, wo das Maß überschritten ist. Gott ist nicht der liebe Opa im Himmel mit dem langen weißen Bart, der immer nur lieb ist und alles abnickt. Gott ist auch der Löwe von Juda. Er lässt es nicht zu, dass seine Gnade dauerhaft mit Füßen getreten wird. Er lässt sich nicht zum Hampelmann machen. Und so steht hier, ich werde euch bestrafen, dass ihr ächzt und stöhnt wie ein überladener Erntewagen. Amos kommt ja aus der Landwirtschaft. Deswegen hier wieder auch ein Bild aus der Landwirtschaft. Das sehen wir in dem Buch häufiger. Aber was ist damit gemeint mit diesem Vergleich des überladenen Erntewagens? Kennt das vielleicht, wenn ihr euer Auto mal überladen habt? Tun wir ja eigentlich nicht, aber vielleicht zwischendurch mal zur Not. Eine Möglichkeit, den Wagen tiefer zu legen. Ja? Bei den Erntewagen aus Holz, wenn die überladen sind, dann kommen die nicht mehr wirklich voran, die werden runtergedrückt. Und Gott sagt, genau das werde ich mit euch machen, ich werde euch niederdrücken. Ihr seid nämlich zu stolz geworden. Ich sorge mal dafür, dass ihr ein bisschen mehr Bodenhaftung bekommt. Es wird eine militärische Niederlage geben, das lesen wir in den Versen 14 bis 16. Die kündigt Amos jetzt schon an. Auch der Schnellste kann dann nicht mehr entkommen. Dem Stärksten nützt seine Kraft und dem Mutigsten sein Mut nicht. Die Bogenschützen werden überrannt, bevor sie einen Pfeil abschießen können. Und die Besatzung der Streitwagen kann sich nicht mehr retten. Selbst der Tapferste der Tapferen wird an jedem Tag alles wegwerfen und um sein Leben laufen. Das sage ich, der Herr. Schaut mal, Gott hatte Israel aus der Unterdrückung in Ägypten befreit, aber jetzt unterdrücken sie. Und Gott sagt, deswegen werde ich euch wieder auf den Boden drücken. Gott hat ihnen militärische Erfolge geschenkt gegen die Amoriter. Sie missachten das. Gott sagt, jetzt kommt dann eben die militärische Niederlage. Israel verlässt sich auf seine eigene Stärke. Hier wird eine Eliteeinheit von Soldaten geschildert. Der Punkt ist, selbst wenn die Angst bekommen, wenn die Eliteeinheit einer Armee Angst bekommt, die anderen ja sowieso. Es wird eine verheerende Niederlage geben. Vermutlich geht es hier bereits um die Niederlage gegen die Assyrer, die 30 Jahre später dann auch in Kraft getreten ist. Gott lässt es nicht zu. Wisst ihr, Gott macht es manchmal so, dass er alle Stützen wegreißt, auf die wir uns stützen, auf die wir unser Leben bauen. Israel dachte, wir sind gut, wir haben viel Militär und Gott sagt, ich reiß mal alle Stützen weg, ihr werdet eine Niederlage erleben. Meine Gnade ist viel zu kostbar, als dass ihr sie mit Füßen tretet. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt für den heutigen Abend. Das ist im Prinzip das Fazit aus diesen Versen und es lautet Gnade verpflichtet. Gnade verpflichtet. Die Verse 1 und 2 nun aus Kapitel 3. Hört her, ihr Leute von Israel. Ihr seid das Volk, das der Herr aus Ägypten herausgeführt hat. Er lässt euch sagen, von allen Völkern der Erde habe ich euch allein ausgewählt. Deshalb wiegt eure Schuld so schwer. Und ich muss euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Amos hält seinen Zuhörern hier zunächst einmal die privilegierte Stellung, die sie haben, vor Augen. Von allen Völkern der Welt, und es gibt viele Völker auf dieser Welt, hat Gott ein einziges Volk ganz besonders bevorzugt. Das war seine freie Entscheidung, er hätte auch ein anderes Volk bevorzugen können. Gott ist souverän und er hat sich für Israel entschieden und er hat sie erwählt. Das wird auch nochmal in 5. Mose 7 geschildert. Den Text möchte ich auch nochmal vorlesen, weil er so besonders ist. Denn ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid viel mehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er euch herausgeholt aus dem Land, in dem ihr Sklaven wart. Nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des Pharaos befreit. Gott hätte sich viele Völker aussuchen können und er sagt, ich habe dich ausgesucht, Israel, weil ich dich geliebt habe. Deswegen habe ich dich erwählt. Und das ist ein großes Privileg. Aber Gott macht deutlich, mit dem Privileg kommt auch die Verantwortung. Vielleicht kennen wir das Sprichwort Adel verpflichtet. Wenn man Privilegien genießt, hat man auch eine besondere Verantwortung. Es ist zu viel passiert in der Geschichte Israels, als dass sie sich jetzt einfach gehen lassen können. Schaut mal, interessant ist, Gott sagt in Amos 3, 1 bis 2 nicht, ich werde euch richten, obwohl ihr erwählt seid, sondern ich werde euch richten, weil ihr das erwählte Volk seid. Ihr seid, ich habe euch befreit, ich habe euch ausgewählt, deshalb, genau deswegen, weil ich das getan habe, deswegen wiegt eure Schuld so schwer. Gnade verpflichtet nämlich. Ich möchte das mal illustrieren anhand einer Begebenheit auf einer Jugendfreizeit. Wir nehmen das nur mal so als Beispiel. Ich habe jetzt keine konkrete Begebenheit vor Augen, aber mal so als Beispiel. Auf einer Jugendfreizeit erwischt der Jugendleiter zwei Jugendliche, die sich gerade betrinken. Okay, sollte nicht vorkommen, ist klar, aber er hat sie erwischt. Die eine Jugendliche hat mit dem Glauben nicht viel am Hut, ist nicht Christ, ist einfach mal mitgekommen, war der Arbeitskollege von einem anderen Jugendlichen. Aber der andere ist der Sohn des Diakons. Er hält bereits Andachten in der Jugend. Welchen von den beiden wird der Jugendleiter stärker zur Rechenschaft ziehen? Den Nicht-Christ? Ich will nicht sagen, der es nicht besser wusste. Aber von dem man vielleicht sowas auch schon eher erwarten kann. Oder von dem Gemeindemitglied, das eigentlich schon Andachten macht, ein reifer Christ, lange in der Gemeinde. Wen von den beiden wird der Jugendleiter stärker zur Rechenschaft ziehen? Natürlich den Christen. Er hätte es besser wissen müssen. Schaut mal, Gnade verpflichtet. Unsere Stellung in Christus verpflichtet. Gott sagt, Israel, ihr seid genauso wie die anderen Völker, aber von euch hätte man es erwarten können, dass ihr ein Licht seid für die Heiden. Unsere Beziehung ist anders. Wir haben eine Bundesbeziehung, wir haben eine Liebesbeziehung. Ich habe euch erwählt, ich habe so viel für euch getan. Dass ihr genauso seid wie die anderen, ist deswegen noch viel schlimmer, weil Gnade verpflichtet. Übrigens, auch das sehen wir im Neuen Testament. Wir werden in diesen Tagen hoffentlich viele Parallelen sehen, Altes und Neues Testament. Paulus schreibt in Titus 2, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und die Gnade nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und dem weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Ihr Lieben, Gnade ist nicht ein Freibrief für Sünde. Gnade verpflichtet zum Absagen der Sünde. Wenn wir uns doch nochmal vor Augen führen, wie viel hat Gott in unserem Leben getan? Wie viel? In Jesus haben wir die Sündenvergebung. Wir wurden reingewaschen, wir wurden geheiligt, wir wurden gerechtfertigt, unser Leben hat einen Sinn. Wir sind Kinder Gottes geworden, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist nach Epheser 1. Da ist so viel Gnade geflossen und Gnade ist keine billige Gnade. Diese Gnade hat alles gekostet. Sie hat Jesus sein Leben gekostet. Gnade gibt es nicht zum Schleuderpreis. Deswegen dürfen wir nicht mehr so leben wie früher, sagt Paulus im Epheserbrief. Da ist zu viel passiert in unserem Leben. Von Christen erwartet Gott mehr. Das Leben eines Christen muss einen Unterschied machen, weil so viel passiert ist. Vielleicht sitzt du heute hier, musst feststellen, Amos redet von mir. Ich bin gerade jetzt dabei, Gottes Gnade in meinem Leben mit Füßen zu treten. Ich bin Christ, ich bin in der Gemeinde, ich bin schon lange dabei. Aber da gibt es diese Sünde in meinem Leben, die ich nicht loslasse, die ich eigentlich liebe und pflege. Vielleicht bist du aber heute hier und hast dein Leben noch nie Jesus übergeben. Aber du siehst, was Gott alles auch in deinem Leben schon getan hat und dass du jetzt heute hier bist. Ist doch auch kein Zufall, oder? Wenn Gott zu dir redet, wenn Gott dich anspricht, heißt das, ich liebe dich. Gott redet zu dir. Möchte dich ermutigen, trete diese Gnade nicht mit Füßen. Möchte einladen, wenn du das gemerkt hast, du bist gerade dabei, Gottes Gnade mit Füßen zu treten, dass du heute einen Neuanfang machst mit Jesus. Du kannst gern zurückbleiben. Ich werde übrigens an jedem Abend einladen, gerne für ein Gespräch zurückzubleiben. Ob es ein Bekehrungsgespräch ist, das heißt, wenn du Jesus das erste Mal dein Leben übergeben willst oder auch einfach mit einer Sünde brechen willst und musst und den Eindruck hast, es wäre gut, wenn ich mit jemandem darüber rede. Bist du herzlich eingeladen, hier zurückzubleiben oder auch eine Vertrauensperson aus der Gemeinde anzusprechen. Wenn du einfach nur ein Gebetsanliegen hast, etwas, was dich bedrückt, kannst du auch gern zurückbleiben. Ich finde es gut, wenn wir in unseren Gemeinden eine Gesprächskultur haben. Wenn wir gerne über das reden, was uns beschäftigt, wenn wir füreinander beten. Schaut mal, wir alle brauchen immer wieder Erneuerung und Veränderung in unserem Leben. Ich wünsche mir, dass diese Tage unter dem Wort Gottes dazu dienen, dass wir auf Gottes Reden antworten und es nicht mit Füßen treten. Amen. Ich würde vorschlagen, dass ich noch zum Abschluss bete. Lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, dass die Gnade dir alles gekostet hat. Du hast dein Leben für uns gelassen, weil du uns so sehr liebst, Herr. Herr, und ich bin mir sicher, dass jeder Einzelne hier in diesem Raum auf viele Punkte in seinem Leben zurückschauen kann, wo er deine Gnade erlebt hat. Herr, du bist so ein guter Gott. Du meinst es so gut mit uns. Du hast gute Absichten. Du hast gute Gedanken über uns. Herr, aber so oft stelle ich fest, dass ich deine Gnade als zu selbstverständlich sehe. Dass ich vielleicht sündige mit dem Gedanken, naja, ich kann ja auch wieder um Vergebung bitten. Herr, ich möchte dich bitten, dass uns deine Gnade noch viel kostbarer wird. Dass wir erkennen, Gnade verpflichtet und dass wir aus Dankbarkeit, nicht um etwas bei dir zu erreichen, sondern weil du alles für uns getan hast, dass wir aus Dankbarkeit nur für dich leben. Ganz hingegeben, dass wir nicht 99% geben, sondern 100. Herr, dass du in alle Bereiche unseres Lebens reinkommen kannst und Herr sein kannst. Herr, ich bitte dich für diejenigen, die gerade darüber nachdenken, Herr. Herr, dass du ihr Leben veränderst. Dass du diejenigen, die vielleicht auch auf Durchzug stellen, dass du sie nicht loslässt in deiner Gnade und weiter zu ihnen redest. Wir denken hier aber auch an Familienangehörige, die heute vielleicht nicht hier sind, die sich von dir abgewandt haben, an unsere Verwandten, an unsere Lieben. Herr, dass du ihnen nochmal gnädig bist, dass du weiter zu ihnen redest und sie zur Umkehr bewegst. Das ist unser Gebet, Herr. Du bist so ein guter Gott. Wir lieben dich und wir danken dir für deine Gnade. Amen.